Leben in Weiden. Hin und her, auf und ab, Menschen und Macher im Podcast mit Benjamin Zeitler.
Heute mit Karl-Heinz Beer, Architekt, Stadtplaner, Visionär. Ja, lieber Karl-Heinz, schön, dass du heute dabei bist und herzlich willkommen im Weiden-Podcast.
Freut mich, grüß dich.
Ja, lieber Karl-Heinz, du bist schon dein ganzes Leben am Gestalten und Entwickeln von Gebäuden und Stadträumen. Woher kommt denn diese Leidenschaft und wie bist du denn überhaupt zu diesem Architekturbüro gekommen?
Also das ganze Leben bin ich noch nicht am Gestalten von Gebäuden. Das hat mich dann erst mit dem Studium erfasst, im Alter von 21 habe ich begonnen. Ich wusste eigentlich als Kind schon relativ früh, dass ich in die Richtung Architekt gehen will, in der Tat. Ich bin aufgewachsen in einem Handwerksbetrieb. Meine Eltern hatten einen Handwerksbetrieb in Weiden. Und da waren oft Architekten und Architektinnen mit im Umfeld, auch auf Festivitäten oder man hat sich mal beim Skifahren getroffen. Und diese Art von Typen, die hat mich anscheinend als Kind schon begeistert.
Okay, ja.
Und das hat mich dazu getrieben, dass ich Architektur studiert habe.
Genau, das Studium hast du in München gemacht und du bist dann auch erstmal in der weiten Welt geblieben. Also ich habe so Stationen wahrgenommen, London, München, Berlin. Also du warst erstmal draußen, oder? Unterwegs.
Ich war erstmal draußen. Also es war für mich ganz wichtig. Ich war auch bei der Bundeswehr und da hat man mir angeboten, dass ich in Weiden bleiben darf. Ich habe dann angekreuzt Gebirgsjäger oder Marine. Ich wollte schon immer mal richtig weg aus Weiden. Und mit dem Studium, als das Studium fertig war, war klar, ich gehe nicht zurück in den heimatlichen Handwerksbetrieb, sondern ich werde Architekt. Und da war es natürlich erstmal wichtig, rauszugehen. Und das hat mich dann in München zur Arbeit gebracht und auch in Berlin. Waren sehr spannende Zeiten. Berlin war kurz nach der Wende. Da war natürlich für Architekten und Architektinnen sehr viel zu tun und war eine interessante Zeit.
Aber trotzdem wieder zurück nach Weiden, 94, also jetzt 30 Jahre schon wieder hier. Dann hast du aber gleich dich selbstständig auch gemacht, oder? Mit dem Büro.
Wir haben mit meiner damaligen Frau das Büro gegründet nach einem Wettbewerbserfolg in Weiden. Und das war der Stadtplatz in Weiden. Und das haben wir zum Anlass genommen, wieder aus Berlin zurückzugehen in die Heimat und hier ein Architekturbüro zu starten. Und das war die richtige Entscheidung.
Ja, und sag mal jetzt vielleicht einmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht so nah dran sind im Baubereich. Was ist denn so eure Hauptaufgabe und wem betreut ihr denn als Kunden und wo sind denn diese Kunden überall?
Wir arbeiten zum einen für die öffentliche Hand sehr viel und natürlich auch für private Bauherren. Wir sind nicht spezialisiert auf irgendein Genre, auf irgendeine Typologie, dass wir sagen, wir machen nur Bürobauten oder nur Wohnungsbau. Wir sind Büro im ländlichen Raum. Und da sind die Arbeiten vielfältig, da kannst du dich auch nicht spezialisieren. Zum Glück auch heute Büros, die sich für Wohnungsbau spezialisiert haben in großen Regionen, in München, die haben derzeit ein Problem. Wir machen eigentlich alles, haben auch alles gemacht, vom Kletterzentrum über Schulen, über Wohnungsbauten, über Bürogebäude, über ja, Restaurantausstattungen. Alles, was der ländliche Raum an interessanten Bauvorhaben uns anheimgibt. Und vor allem haben wir uns spezialisiert darauf, dass wir für Bauherren und Bauherrinnen arbeiten, die ein Interesse daran haben, langfristige Qualität zu erhalten.
Und mir ist aufgefallen, wenn man so auf eurer Homepage, da kann man ja viele Objekte anschauen, dass das schon immer was Besonderes ist. Also es ist so dieses Einfache, also man findet eher schon das Besondere, wo man sich auch Gedanken macht, wie das wirkt. Habt ihr da eine besondere Philosophie dahinter, wo ihr sagt, das ist uns jetzt, also dieses langfristige Bauen schon, was sind so noch eure Leitplanken, wenn ihr an so Projekte rangeht?
Ja, die Leitplanke ist, dass wir mit einem Gut in unserer Gesellschaft zu tun haben, das sehr langfristig eigentlich, ich sage jetzt eigentlich, funktionieren muss. In unserer Gesellschaft werden oft Gebäude erstellt, die man nach 20, 30 Jahren wieder wegreißt. Damit können wir uns nicht identifizieren. Wir glauben, dass Architektur lange funktionieren muss, dass sie nachhaltig sein muss, dass sie eben gut funktioniert und veränderbar sein muss. Und eine Leitplanke ist auch, wir freuen uns, wenn unsere Gebäude fertig sind, wenn es ein Neubau ist oder eine Sanierung und wenn die dastehen und man hat so das Gefühl, die standen schon immer da, dann haben wir vieles richtig gemacht. Die müssen sich nicht produzieren, sondern die müssen sich einfügen in die Umgebung, in den Kontext und auch die Nachbarschaft stärken mit ihrer Anwesenheit.
Und das ist ja so, Architektur wirkt ja weit über das Nutzen und Funktionieren hinaus in einen Raum hinein. Und das ist, glaube ich, schon das, man sieht man an den Projekten auch, dass die eben auch was ausstrahlen. Also nicht nur dieses Unauffällige, sondern durchaus auch schon was ausstrahlen und sichtbar sind.
Das freut mich, ja, wenn das so wahrgenommen, ja, wird. Ja, das ist auch eine Intention, ja, die wir da hinter unserer Arbeit haben.
Und wenn du so deine Projekte durchgehst, wenn du so sagst, mei, 30 Jahre Architekturarbeit in der Region, aber weit in der Region, wie würdest du deine Region, wo seid ihr überall unterwegs?
Also wir sind im Wesentlichen jetzt hier bei uns in Nordbayern mit 80-90% der Projekte tätig gewesen und immer noch tätig, haben aber auch Projekte in Oberbayern immer wieder in den letzten Jahren gehabt. Aber der Schwerpunkt ist hier zwischen, ich sage jetzt mal, zwischen Schwandorf und Hof.
Und welche Projekte sind dir da in besonders gute Erinnerung? Oder sagst du, das war jetzt eine Herausforderung, das hat mir richtig Freude gemacht. Neben, wahrscheinlich hat man bei jedem Projekt, sieht man was raus, aber gibt es da so zwei, drei Beispiele, wo du sagst, wow, das war schon was ganz Besonderes?
Das wäre unfair, weil ich habe es gerade vorhin gesagt, wir freuen uns über Bauherren und Bauherrinnen, die mit uns an der Qualität arbeiten. Hm. Und zu gut 90% haben wir das auch gehabt. Und von daher hat auch die kleinste Bauaufgabe, sei es ein Umbau eines Restaurants, was Besonderes, wenn es gut glückt. Und was man vielleicht sagen darf, was eine besondere Schwierigkeit ist und eine extreme Herausforderung, ist das Bauen im Denkmalschutz. Mhm. Und da hat man natürlich noch andere Einflussfaktoren und die Auseinandersetzung mit der Geschichte und der Historie, auch mit den entsprechenden Ämtern, wo man wirklich mit einem sehr langen und intensiven Ringen arbeiten darf und muss.
Dass dir das gelingt, zeigt ja auch, dass du den Bayerischen Denkmalpreis einmal bekommen hast.
Den haben wir schon mal bekommen für ein kleines Handwerkerhäuschen, meine damalige Frau und ich, in Grafenwöhr. Wir haben jetzt auch ein schönes Projekt gerade fertiggestellt in meinem Büro in der Schweigerstraße hier in Weiden. Das sind 34 denkmalgeschützte Wohnungen, die wir zum einen energetisch saniert haben und zu einem wahnsinnig guten Marktpreis durch die Baugenossenschaft auf den Markt bringen können für Mieter. Das ist war eine tolle Herausforderung und eine sehr schöne Arbeit auch für uns.
Da kommen wir auch später noch dazu, weil das ist ja auch so ein Thema, was in Weiden durchaus bewegt. Substanzerhalt, Substanzabriss, Neubau, da werden wir danach noch vielleicht das ein oder andere Wort verlieren. Vorher aber noch zu einem anderen Schwerpunkt, den du jetzt auch über Jahrzehnte schon pflegst, nämlich dein Engagement für den Architekturberuf im Zuge, vor allem im BDA. Im Bund Deutscher Architekten, da bist du ja auf Landesebene als Landesvorsitzender, aber auf Bundesebene auch engagiert in unterschiedlichen Funktionen, immer in den Vorständen. Wie bist du denn dazu gekommen und was ist denn eigentlich diese Rolle des BDAs?
Also in dem BDA, das ist ein Verband von Architekten, von freiberuflichen Architekten, in den kann man nicht eintreten, in den muss man berufen werden. Okay. Das ist zunächst mal die Grundvoraussetzung, dass man zwei Kolleginnen oder Kollegen hat, die einen für wert erachten oder die Arbeit, die man macht, für wert erachten, dass man in den BDA kommt. Ich bin 1999 in den BDA gekommen. Zwei Weidner Kollegen haben mich damals vorgeschlagen und meine damalige Frau. Eine sehr schöne Sache und bin sehr früh dann Landesvorsitzender geworden und Mitglied des Bundesverbandes von 2004 bis zuletzt dann 2016. Seitdem habe ich die Ämter so sukzessive ausklingen lassen, habe jetzt 25 Jahre Ehrenamt hinter mir. Es geht beim BDA vor allem um die Frage der Qualität, um die Frage der Baukultur. Wir verlieren zunehmend die Achtung vor der gebauten Substanz, aber auch vor dem Neubau. Wir sehen es mit Sorge, wie sich unsere Gesellschaft baulich weiterentwickelt. Und da ist der BDA schon ein kleiner Fels in der Brandung, der dafür sorgt, dass dieses Thema nicht verloren geht. Wir sprechen das im Bauministerium regelmäßig an. Wir sind in der Architektenkammer mit den Themen sehr stark vorstellig und präsent und versuchen, das Bewusstsein in der Öffentlichkeit zu stärken, auch in den Schulen, dass Baukultur mehr ist als nur Schönheit zu erzeugen, sondern Baukultur ist ein Wert, der die Stärke einer Region widerspiegelt und auch die Kraft einer Investition deutlich macht.
Das ist ja total spannend, weil natürlich das immer so, es gibt ja ein paar immer Ziele, die man hat bei so einem Bau. Man muss eine Funktion erfüllen, es muss sich in den Raum einfügen, aber am Schluss geht es natürlich immer auch ums Geld. Und das ist ja oft so der Punkt, wo dann manche Bauherren, oft auch Kommunen an ihre Grenzen kommen und sagen, das darf nur X kosten. Jetzt haben wir ja eine Phase mit enorm steigenden Baukosten, wo man Großprojekte immer schwieriger finanzieren kann. Wie steht ihr dazu? Was sagt er, gibt es da trotzdem mit kreativen Lösungen, kann man trotzdem schön bauen und schön bauen muss nicht teurer sein? Oder ist es trotzdem so, dass man sagt, man muss dann auch was investieren?
Also ich würde jetzt mal das Wort schön weglassen. Ja. Es geht meiner Ansicht nach darum, sinnvoll zu bauen. Mhm. Und den Begriff der Wertigkeit auch zu verstehen. Und natürlich kostengünstig die Themen zu entwickeln. Aber man muss ja sehen, wenn man Gebäude als Wert in unserer Gesellschaft betrachtet, der 100 Jahre funktionieren soll oder gar länger, sieh unsere Altstadt an. Das sind Gebäude, die 500 Jahre am Buckel haben, die immer noch funktionieren und immer noch ganz repräsentativ sind für unsere Stadt. Wenn man in die Hochglanzbroschüren unserer Stadt Weiden schaut, wird man zu 90% Immobilien aus der Altstadt finden, die sich dort widerspiegeln. Also das sind natürlich Werte, die man mit dem Bauen auch erreicht, die einem auch was wert sein müssen. Und was es bedeutet, nur unter dem Aspekt billig zu bauen und schnell zu bauen, das kann man in Weiden, ich sage es ganz offen und unverblümt, an dem NOC betrachten. Da ist viel Geld verbaut worden, ziemlich schnell, und hat eine Chance in Weiden vertan, hier eine gesunde innerstädtische Entwicklung zu ermöglichen. Wir haben dort jetzt ein Parkhaus, 5 oder 6 Geschosse, wo auf den obersten Geschossen wahrscheinlich nie ein Auto geparkt hat, wo man wunderbar Wohnungen hätte etablieren können, Büros hätte etablieren können, öffentlichen Raum, Innenhöfe etablieren können. Und stattdessen haben wir eine städtebauliche Fehlentwicklung hier sitzen. Und da muss man schon drüber nachdenken, was bedeutet bauen und was bedeutet der Wert, preiswert zu bauen und schnell zu bauen. Sondern man muss darüber nachdenken, was ist das langfristige Ziel einer Stadt und welche Stadtentwicklungspläne hat man vor Augen.
Und das ist vielleicht ein wunderbarer Übergang auch, wenn wir ein bisschen über Weiden sprechen. Wir haben heute gerade kurz vorher über Lothar Höher gesprochen, der ist gerade ganz aktiv, alte Aufnahmen zu zeigen von Weiden. Und ja, was einem schon auffällt, ist, dass die Weidener Stadtkulisse damals sehr reichhaltig war, sehr fassadenreich, ja, sehr bunt, sehr kräftig. Und gefühlt haben wir schon irgendwie das Gefühl, da ist einiges verloren gegangen, nicht durch Bomben, sondern schon durch Baumaßnahmen. Und wir erleben das ja, du hast ein positives Beispiel gesagt, das du selber entwickelt hast, den Schweigerblock, wo wir mit einer Baugenossenschaft zusammen Substanz Halt gemacht haben. Wir erleben gerade an anderer Stelle jetzt das evangelische Vereinsamt gleich neben dem Nock, wo wieder ein Gebäude letztlich verschwinden wird, das Historie hat. Wie siehst du das? Gibt es da Wege, das wieder zurückgängig zu machen oder anders zu entwickeln? Oder wie ist da deine Position?
Ja, nachdem ich selbst mal im Stadtrat war und versucht habe, diese Themen dort zu etablieren, leider mit relativ wenig Erfolg, muss ich mir eingestehen, sehe ich schon den Zusammenhang, dass die Gesellschaft einer Stadt auch einen Willen aufbringen muss, mit Stolz ihre Werte, ihre Traditionen weiterzubauen. Ich sage es nochmal, weiterzubauen und nicht dagegen zu bauen. Und das muss einem auch etwas wert sein. Wir schauen als Architekten oft in andere Regionen, da nehmen wir mal Vorarlberg, nehmen wir Südtirol. Viele der Stadtratskollegen machen regelmäßig Urlaub in Südtirol. Wenn wir in Orte, in Dörfer von Südtirol fahren und dort Feuerwehrhäuser anschauen, Kindergärten anschauen, dann sind die von einer Qualität, die wir bei uns nicht mehr etablieren können oder wollen. Und da muss sich natürlich eine Gesellschaft, ein Stadtrat, ein Gemeinderat natürlich auch selber die Frage stellen, will er sich nicht mal beraten lassen, will er sich nicht mal die Ohren öffnen für die Qualitäten, die notwendig sind, um eine stolze Stadt am Leben zu erhalten und sie in die Zukunft zu tragen. Und da haben wir bei uns in Weiden, ich würde mal sagen, in den letzten 20 Jahren vieles vermissen lassen. Da ist vieles, was an Werten aufgebaut worden ist in den 80er und Anfang der 90er Jahre, wieder verschwunden und verschwindet zunehmend. Ich meine, unsere Altstadt, preisgekrönt in den 80er Jahren, die Eingriffe, die da jetzt zum Teil stattfinden, sind nicht von Vorteil. Und da muss man sich als Stadtrat, als Gemeinschaft auch fragen, wo wollen wir hin? Und da müssen wir auch eine Diskussion darüber führen, ob uns gewisse Werte wichtig sind. Und die kosten natürlich dann auch was. Da darf man sich nicht täuschen. Aber was sind Baukosten, wenn Gebäude, wenn Stadträume, Städte prosperieren und wenn sie funktionieren? Es gibt nichts Schlimmeres als eine gebaute Fehlinvestition, wie zum Beispiel ein Parkhaus beim Nock. Das kostet der Volkswirtschaft Geld, das kostet den Investoren Geld. Und das verhindert, dass man dort sinnvolle Baumaßnahmen in den nächsten 30 Jahren stattfinden lassen kann. Also da sind die Diskussionen oft verschoben, ob man vielleicht mal 5% mehr ausgibt, um eine Qualität zu erreichen. Man kann mit 2% zu wenig ausgegeben, kann man vieles vernichten, was der Wert einer Stadt darstellt. Mhm. Und da haben wir in den letzten 20 Jahren Defizite hier bei uns. Da fehlt auch der Mut, sich beraten zu lassen. Die Bayerische Architektenkammer bietet Gestaltungsbeiräte an, die man auch mal punktuell für Themen ansetzen kann, wo man mal einen Stadtrat, der verständlicherweise nicht vom Fach ist. Das ist ja ganz klar, da kommen alle Berufsstände zusammen. Da müsste sich auch mal ein Stadtrat ganz offen mal beraten lassen, wie man aus so einer Stadt mehr rausholen kann, als das, was in den letzten 20 Jahren passiert ist.
Also im Kern erstmal eine Vision, ein Zielbild zu haben, dass man sagt, da wollen wir überhaupt hin, das, wo ich gefühlt gerade auch nicht spüre, dass wir das in irgendeiner Form haben, sondern nicht erkennbar. Punktuelles Löcherstopfen, sowohl im Haushalt als auch bei Baustellen und dann ein einherschleichender Substanzverlust. Und wir haben schon über Parkplätze gesprochen. Mit einem Parkplatz hast du dich auch sehr intensiv beschäftigt, nämlich im Naabwiesen-Parkplatz neben dem neuen Rathaus, was ja auch in der Mitte der Stadt ist eigentlich, eine wunderbare Fläche als Parkplatz verwendet. Aber dort könnte man ja auch Visionen entwickeln. Du hast es durchaus mal gemacht.
Ja, wir haben es mehrfach gemacht. Wir haben mal einen Wettbewerb gewonnen, 1994 zu diesem Platz. Die Zeiten haben sich in den letzten über 30 Jahren natürlich weiterentwickelt. Ich bin überzeugt davon, dass wenn die Stadt Weiden dem Rang eines Oberzentrums in den nächsten 10 Jahren gerecht werden möchte, ist es notwendig, diesen Platz mit einer inhaltlich gut sortierten Immobilie zu bebauen, die Autos unterirdisch verschwinden zu lassen und dort Raum zu schaffen für Wohnen, für Büros, aber auch für kulturelle Aktivitäten. Ich sage auch ganz bewusst kulturelle Aktivitäten. Du hast es angesprochen, das evangelische Gemeindehaus, das schmerzt mich persönlich als evangelisches Mitglied dieser Stadt ganz besonders, dass dies dem Abriss nun geweiht ist. Ich bin von der evangelischen Kirche mal vor 15 Jahren eingeladen worden, als die ersten Diskussionen zum Einkaufszentrum stattfanden. Da war die Rede davon, sollen wir dem zustimmen, dass bei uns ein Einkaufszentrum gebaut wird. Da habe ich gesagt, auf keinen Fall. Wenn dort ein Einkaufszentrum entsteht, dann habt ihr diese schöne Freitreppe auf die Müllverladestation eines Einkaufszentrums und im Rücken werdet ihr ein Parkhaus haben. Dann ist das gute evangelische Gemeindehaus ist dem Tode geweiht, was wir jetzt sehen. Und das wäre ein wunderbarer Ort gewesen, um Jugendkultur zu etablieren, um überhaupt das kulturelle Leben in Weiden nach vorne zu bringen. Da hätte man investieren können, auch als Stadtgemeinschaft. Man muss ja auch sehen, dass die Weichenstandardfaktoren, wenn man eine erfolgreiche Stadt haben will, dann müssen auch die Weichenstandardfaktoren sich qualitativ weiterentwickeln, ohne jetzt irgendjemandem nahe zu treten zu wollen. Aber wenn wir das Jugendzentrum einem möglichen Investor, der in Weiden investieren möchte und 150, 250 qualifizierte Arbeitsplätze in Weiden etablieren möchte, wenn wir dem das Jugendzentrum so zeigen, wie es sich heute darstellt, und er sich die Frage stellen muss, ob seine Mitarbeiter mit diesem Jugendzentrum zufrieden sind, dass ihre Kinder da reingehen, dann haben wir ein Problem. Also wir müssen in diese Themen investieren, die müssen besser werden. Wir müssen als Stadt stolz hinter den Themen stehen, wir müssen da Geld in die Hand nehmen, wir müssen da Sachen verbessern, um dem Thema Oberzentrum Weiden gerecht zu werden und eine starke Stadt für die Zukunft zu bilden.
Also danke für das starke Plädoyer. Natürlich kommt da sofort immer, wir haben kein Geld, ja, aber ich glaube auch da ist es gibt ja neue Wege. Ja? Man muss ja nicht immer klassisch aus dem Haushalt finanzieren, man kann ja auch andere Wege gehen. Für mich nur eine Frage, ich glaube, die viele auch umtreibt und da ist auch, du beobachtest das ja, hat es in aktiver Rolle auch begleitet, der gefühlte Eindruck, dass keine Projekte mehr, gerade wenn sie größer sind, zur Verwirklichung kommen. Also Turnerbund, Didak-Gelände, viele andere kommen, da denkt man gar nicht mehr drüber. Siehst du da eine Ursache oder kannst du dir das erklären oder sagst du, hast ja auch viele andere Städte, wo du das siehst, dass du sagst, das kann ja nicht sein, dass nichts mehr vorangeht oder ist es wirklich ein strukturelles Problem, dass man heute nicht mehr so wie vor 30 Jahren dort mit Schnelligkeit Themen auch durchziehen kann?
Ja, es ist zum einen ein strukturelles Problem. Früher war ein Stadtrat besetzt mit 3 Parteien und eine hatte meistens über 50%, dann lassen sich natürlich Themen viel leichter durchsetzen. Aber im demokratischen Prozess müssen demokratische Parteien auch in der Lage sein, gemeinsam gute Projekte voranzuschieben. Aber dazu braucht es eine Zielvorstellung, was ist ein gutes Projekt. Und ein gutes Projekt ist aus unserer Sicht als Architekten, wenn wir das beobachten, in den seltensten Fällen eins, wo Geld von außen kommt und jemand als Großinvestor der Stadt erklärt, wo der Weg lang geht, sondern ein gutes Projekt ist, wenn man die Baufelder in Weiden so öffnet, dass die Ortsansässigen, die Kapital haben, dort auch investieren können und wollen, dass sie Freude dran haben, sodass das aus einer Gemeinschaft heraus entsteht. Und das kann man ganz gut, ich komme nochmal zurück auf so Regionen wie Südtirol, Vorarlberg oder auch die Steiermark, das kann man dort ganz gut sehen, wie dort Stadtentwicklung, Dorfentwicklung stattfindet mit der eigenen Substanz aus der Bürgerschaft heraus. Und da müssen wir mal versuchen, anders drüber nachzudenken und auch die örtlichen Kapazitäten mit einzubinden, um aus unseren Fehlstellen in der Stadt, und da haben wir jede Menge, wir haben 100 Hektar unbebaute Grundstücke mitten in der Stadt Weiden, das ist eigentlich unvorstellbar. Und wenn man offenen Auges durch Weiden fährt und das mal bewusst auch betrachtet, dann ist man auch tatsächlich entsetzt, wie manche Einfallstraßen in Weiden aussehen. Wenn man da Gäste bekommt, die da reinfahren, dann ist das auch kein Vorzeigeschild. Und da ergibt eins das andere. Wenn ich eine Stadt bin, die keinen guten Ruf hat, wird es schwierig, Investoren zu aktivieren. Also muss ich erstmal anfangen, meine Infrastruktur ein bisschen nach vorn zu bringen. Ich muss Leute ansprechen, aus der eigenen Bürgerschaft wollte nicht bei uns investieren. Man muss mit kleineren Projekten anfangen, nicht gleich mit den ganz großen. Und hier sukzessive Schritte nach vorne zu machen. Und dazu braucht es ein klares politisches Konzept. Da braucht es Leute, die vorangehen und auch den Mut haben, einem Widerstand dann auch entgegentreten zu können.
Ja, also durchaus eigene Ressourcen nutzen und voranmarschieren und einfach einmal Dinge umsetzen, von klein ins Große.
Ja.
Ich glaube, dann könnte man auch, ohne dass man auf Land und Bund schimpft und dass man kein Geld hat, Dinge bewegen.
Das glaube ich auch.
Das ist doch ein positiver Blick auf das Ganze. Trotz allem nochmal zurück auf deine Person. Du warst ja auch durchaus neben dem Architektenvertretung, warst ja auch engagiert im Stadtmarketingverein. Und du warst ja auch mal im Stadtrat. Wie blickst du auf diese Zeit zurück? War das erfüllend oder war das oder hat dich das, du sagst, das war sehr lehrreich oder sagst du, da kommt man was tun oder hast du da einen ganz anderen Blick auch auf die Stadtpolitik nochmal bekommen?
Ich habe sicher einen ganz anderen Blick auf die Stadtpolitik bekommen. Ich habe einen Einblick darin bekommen, wie schwierig das ist, überhaupt in so einem zersplitterten Parlament Mehrheiten herzustellen, die sinnvoll sind. Mhm. Also Mehrheiten auf dem kleinsten Kompromiss, ja, die gibt's, aber die bringen eine Stadt offensichtlich nicht weitergebracht. Das war sehr spannend für mich, das zu sehen. Es war sehr lehrreich. Ich möchte es nicht missen. Aber ich habe natürlich auch erkannt, wie viel Zeit das braucht, um hier mit inhaltlichen Themen auch Überzeugung zu leisten und habe großen Respekt vor den Leuten, die sich dem Thema widmen und die auch klare Vorstellungen haben. Leider ist es natürlich auch so, dass da viele drin sitzen, die das, ich sage es jetzt mal despektierlich, vielleicht als Zeitvertreib betreiben und das blockiert natürlich vieles möglich Gute.
Lassen wir jetzt so stehen, aber ich glaube, das Entscheidende, und das hast du gesagt, und das ist ja Architektur, Stadtentwicklung und Stadtpolitik. Das kann nur miteinander funktionieren, wenn man ein gemeinsames Bild hat, wo man sagt, das ist unsere Vision für Weiden. Und für diese Vision stehst du und bist ein Kämpfer für nachhaltiges Bauen im ländlichen Raum, aber in unserem kleinstädtischen Raum, auch als Oberzentrum. Und tatsächlich ist die Zeit auch schon wieder vorbei. Also es war total spannend und tolle Einblicke in das Ganze. Da könnte man jetzt wahrscheinlich noch stundenlang debattieren und wir werden das auch fortsetzen an anderer Stelle. Zum Abschluss haben wir immer eine Schnellantwortrunde und da gibt es zwei Antworten und du musst sagen, was dir näher ist. Also in diesem Sinne fangen wir hier schon an. Und zwar als Kunde lieber einen privaten Bauherrn oder eine Kommune?
Da bin ich offen.
Da bist du offen.
Den qualitätsbewussten Bauherrn.
Den qualitätsbewussten Bauherrn. Lieber in Weidenprojekte oder außerhalb?
In Weiden.
Lieber Bestand sanieren oder neu bauen?
Bin ich auch offen.
Holz oder Beton?
Bin ich auch offen. Keine Vorbehalte.
Gegenüber
Beton.
Und lieber Preise bekommen oder du bist ja auch darauf in Jurys oder Preise verleihen?
Also schöner ist es, Preise zu bekommen.
Preise zu bekommen, da hast du einige bekommen. Tatsächlich hast du die Stadt an vielen Ecken schon geprägt und man kann, wer mit offenen Augen durchgeht, sieht es auch. Ein ganz herzliches Dankeschön für dein Dasein, lieber Karl-Heinz, für die Einblicke auf dich, auf die Architekturwelt und auf deinen Blick auf Weiden. Und der Dank geht natürlich auch wieder an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke fürs Reinhören. Hinterlasst gern euer Feedback mit Sternen oder Ähnlichem bei Spotify und Co. Und wenn ihr darüber hinaus Feedback habt oder selber gerne mal als Gast dabei seid, dann schreibt uns einfach eine E-Mail unter info@weiden-podcast.de. In diesem Sinn freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es wieder heißt
Leben in Weiden. Hin und her, auf und ab, Menschen und Macher im Podcast mit Benjamin Zeitler.